Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Glückfinder-Interview. Hier erzählen Menschen, wie sie ihr persönliches Glück gefunden oder wiedergefunden haben. Lassen Sie sich inspirieren und ermutigen, Ihr eigenes Glück zu entdecken oder Ihre Berufung zu finden und zu leben. Weiterführende Informationen über das Glückfinder-Projekt und meine Interviewpartner finden Sie unter www.glückfinder.com. Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Ihr Andreas Gregori. Hallo und herzlich willkommen, eine neue Folge des Glückfinder-Podcasts. Heute live vom dritten Glückfindertag hier im wunderschönen Powerhouse bei der lieben Annette in Kreiling. Mein heutiger Interviewgast ist der liebe Michael Jordan. Hallo lieber Michael.
Hallo Andreas.
Michael, schön, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir und den Hörern des Glückfinder-Podcasts über deinen Weg zu deinem persönlichen Glück zu reden. Wir haben uns besser kennengelernt im Januar auf dem Glückfindertag in Essen, wo du wunderschöne Bilder gemacht hast von den Teilnehmern und dem ganzen Tag. Und dann auch nochmal in Ludwigsburg und kamen ins Gespräch darüber, wie du sozusagen dein Glück gefunden hast. Und du hast es mir grob umrissen und ich habe gesagt, lass uns ein Glückfinder-Interview machen. Und dieser wunderschöne Tag heute in München bietet sich an. Du bist mit deiner lieben Frau in München, ihr genießt die freie Zeit gemeinsam. Und da hast du gesagt, klar, dann gebe ich dir doch ein Glückfinder-Interview. Lass uns auch gleich loslegen. Die Leute wissen, was du machst, denn sie haben deine wunderschönen Bilder alle auf der Homepage gesehen. Du wurdest geboren und wurdest Fotograf.
Das ist die Kurzfassung, ja. Du hast ein bisschen länger machen.
Genau, fertig. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Du hast den Beruf des Fotografen von der Pike auf gelernt.
Ja.
Du bist wirklich gelernter Fotograf.
Ich bin gelernter Fotograf.
Unvorstellbar, dass das ein Ausbildungsberuf ist. Aber du hast es tatsächlich von der Pike auf gelernt. In einer Zeit, in der Bilder noch in der Dunkelkammer entwickelt werden mussten.
Das ist richtig, ja.
Wie kam es dazu?
Ich habe zwei Schwestern gehabt.
Ja.
Eine lebt noch, eine lebt nicht mehr. Und die haben beide sehr intensiv Musik gemacht. Und als in mir der Wunsch wach wurde, irgendwas zu tun, außer faul irgendwo rumzusitzen, dachte ich erst, ach, könnt's ja ein bisschen Musik machen. Und dann haben die zwei aber ihre Zeit entweder damit verbracht zu üben oder sich auch vielleicht zu streiten, wer den jetzt üben darf. Mhm. Und da hatte ich keinen Bock, in dieses Schwesterliche einzugreifen und dachte, naja, Musik wäre schick, aber irgendwas anderes muss her. So. Und wie es der Zufall so will, hatte mir mein Vater eine Kamera geschenkt und ich fand das irgendwie nett zu fotografieren und habe dann auch in dem Labor, was er hatte, immer mal Bilder entwickelt. Das fand ich ganz gut. Und als ich 15 war, hat mir der Zufall einen Lehrmeister zugespielt, einen Mönch im Kloster Maria Lach. Oswald Kettenberger war ein unglaublich bekannter, erfolgreicher Live-Fotograf. Das heißt, er hat Menschen fotografiert, so wie sie im wirklichen Leben zu sehen sind. Also nicht das gestellte Studioporträt mit 5 Lampen und Effekten und Posen, sondern er hat Menschen so fotografiert, wie du sie im Gespräch erlebst oder im wirklichen Leben. Und das auch immer mit dem Hintergrund, dass Fotografie nicht Selbstzweck war, einfach hab da einen hübschen Menschen gesehen und ich mache ein hübsches Bild, sondern immer auch auf der Suche nach einer Antwort, warum sind wir hier? Was ist der Sinn? Was ist die Idee von Leben? Also immer auch mit einer Absicht, nicht nur Bilder zu machen, sondern auch ja, um Erkenntnis zu gewinnen. Mhm. Und das fand ich unglaublich spannend. Natürlich hat mich als Jugendlicher der technische Prozess unglaublich fasziniert. Tolle Geräte, Technik mit Rädchen und Drehen und Mechanik und alles toll. Aber die Frage nach dem Sinn fand ich genauso spannend. Und so rückblickend fiel mir auf, mein Name Michael, den ich eine ganze Weile nicht gewollt habe. Ich habe wirklich gefühlt mindestens ein Jahr meines Lebens damit verbracht, zu lamentieren, dass ich lieber Johannes heißen würde. Später bekam ich dann ein Patenkind, das hieß Johannes, oh Wunder. Und Michael, ist hebräisch und bedeutet, wer ist wie Gott? Und das sehe ich jetzt auch rückblickend, in Verbindung auch mit der Fotografie, ist die Suche nach dem Sinn, nach der Erkenntnis, was ist, wie der Ursprung. Mhm. Und das finde ich spannend. Mhm. Was so Dinge in meinem Leben passieren. Mhm. Naja, und dann habe ich diesen Fotografen kennengelernt, hab sein Studio besucht und er hat mich da ganz freundlich rumgeführt, so einen 15-jährigen Schüler, der irgendwie nicht viel Peilung hatte, aber ganz stolz ein paar selbstvergrößerte Bilder. Damals großes Format, Vergrößerung, Postkarten groß. Also 10 mal 15. So groß, das waren für mich große Bilder. Normal große Bilder waren damals 6 mal 9 oder 7 mal 10. Das ist also ein bisschen größer als Sondermarke. Ja, genau. Und ich habe die ihm gezeigt und er hat war so ein Oberbayer, der nicht viele Worte gebraucht hat. Und er hat sich die Bilder angeguckt und hat dann zwei Stapel gebildet. Und als er fertig war, waren dann so ein großer Stapel und einer mit so 2 bis 3 Bildern. Und auf den kleinen Stapel hat er dann gezeigt und hat gesagt, in der Richtung würde ich weitermachen.
Was waren das für Bilder?
Ich habe da auch schon Menschen fotografiert, aber auch so ein bisschen Blümchen und so ein Zeug. Also was man halt so...
Männchen und Blümchen.
Männchen und Blümchen, ja. Blümchen hat mein Vater gerne fotografiert, aber eher so...
Dein Vater war auch Fotograf?
Nein, der hat nur hobbymäßig fotografiert. Okay. Aber das fand ich irgendwie cool und habe dann eben auch so ein paar Blumen fotografiert und hat da aber nicht so den Spaß gefunden wie bei den Fotos von Menschen.
Mhm. Jo. Und dann bist du mit deinem kleinen Stapel Bilder nach Hause?
Dann bin ich mit dem kleinen und habe dann ein halbes Jahr immer gebraucht, um zu verstehen, was er mir eigentlich sagen wollte. Es war nicht so, dass ich gesagt hätte, jetzt erklär mal genauer, was meinst du denn da? Also es gab bei ihm...
Haben sich ja genau die zwei richtigen Menschen getroffen. Der eine, der Fotos macht, weil er nicht so gern redet und der andere, der sowieso nicht viel redet.
Ja, das war cool.
Der eine sagt einen Satz und der andere sagt, gut, da brauche ich ja auch nichts mehr dazu zu sagen.
Nee, es war gut. Ja, genau. Und auf der Basis haben wir uns dann jahrelang getroffen. Das war
geile Briefwechsel, ja. Und? Ja.
Genau, ja, das war schon cool.
Wahnsinn. Und wie ging es dann weiter?
Naja, dann habe ich Abitur. Nein, als ich das erste Mal aus seinem Studio raus bin, habe ich gedacht, jetzt guckst du mal, was der gute Mann wirklich macht, weshalb der berühmt geworden ist. Und der hat Menschen fotografiert und hat Bücher gemacht. Und ich habe gedacht, oh, das sieht ja einfach aus, das kann ich auch. Das sah alles so normal aus. Und dann habe ich das nachgemacht und musste bei den ersten Bildern, die ich dann gemacht habe und ihm beim nächsten Mal dann gezeigt habe, musste ich eigentlich noch zeigen, also guck mal hier, das ist die Situation. Und da hinten, da ganz klein. Das habe ich gemeint. Hm. Und das war dann so der Prozess in den nächsten Jahren, dass ich versucht habe rauszufinden, was muss ich tun, dass das Bild klarer wird. Mhm. Und das war natürlich auch damals schon immer eine Überwindung, jemandem sich zu nähern und ein Bild zu machen, ohne dass der das merkt. Hm. Also weil es ging ja nicht darum, so, hallo Andreas, ich mache jetzt mal ein Bild von dir und setze dich mal bitte so oder bleib mal so, wie du gerade warst, als ich noch 50 Meter weg war. Hm. So, sondern darum ging es ja nicht. Hm. Ich habe dann Abitur gemacht und habe in den Jahren, wo ich Abitur gemacht habe, habe ich Bilder an eine Fotozeitschrift eingesandt, Fotomagazin. Das war damals eine renommierte deutsche Fotozeitschrift. Es gab da nicht sehr viele und das war eine davon. Und die hatten so eine Seite Jugend fotografiert. Mhm. Und da haben sie Bilder von mir veröffentlicht. War ich mordsstolz, bis ich die Überschrift gesehen habe. Da stand dann Michael mag Menschen. Und das fand ich so. Ich dachte so, das fand ich so niedlich irgendwie so. Und ich wollte, dass da steht, Michael macht großartige Fotos, ist ein unglaublich guter Fotograf. Da stand aber leider nur, Michael mag Menschen. Also so, der Kleine kann schon. Also so, war ein bisschen furchtbar. Und das war schlimm. War toll, dass sie gedrückt haben, die Überschrift war scheiße. Das habe ich erst Jahre später kapiert. Ich habe dann möchtest du weiter atmen? Hab dann nach dem Abitur nicht so recht gewusst, was ich machen soll, hab eine Fotografenlehre in der Behörde angefangen und hab dann, noch während ich in der Ausbildung war, einen Job als Museumsfotograf im Landesmuseum Koblenz bekommen. Und dann war ich erstmal 23,5 Jahre Fotograf im Landesmuseum, um dann irgendwie zu merken, also Museum finde ich jetzt eigentlich nicht so hip. Also ich wollte eigentlich nur ein Jahr da bleiben und ging es nicht auch um Entscheidung heute? Also die Entscheidung hat ein bisschen gebraucht.
Also nochmal kurz.
Ja.
Michael mag Menschen.
Ja.
Michael mag gerne Menschen fotografieren. Ja. Michael beginnt im Landesmuseum, wo er Bilder fotografiert.
Ja.
Und bleibt da 23 Jahre.
Ja. Interessant.
Und wann kam zum ersten Mal der Gedanke, vielleicht mache ich was anderes besser?
Der kam, als ich mich da nicht mehr wohlgefühlt habe. Also es war eine ganze Weile, wohl der Aspekt der Sicherheit, öffentlicher Dienst, Fotografen öffentlichen Dienst, hätte da bis zur Pensionierung bleiben können. Das war, Sicherheit war erst lange Zeit ein wichtiger Gedanke und irgendwann habe ich mich nicht mehr wohlgefühlt. Ich bin morgens nicht mehr gern aufgestanden, fand das da nicht so spannend und war. Und irgendwann dachte ich, es muss eine Änderung her. Ich habe mich dann coachen lassen, weil ich dachte, wenn ich da mit meiner Familie oder Freunden drüber spreche und sage, was soll ich denn da jetzt machen? Dann sagen die, der eine sagt hü, der andere sagt tot. Dachte ich, kann es alles nicht sein, ich brauche eine neutrale Instanz. Und ich habe mich dann coachen lassen, 5 Stunden lang. Und als Endpunkt, es war nicht so, dass ich da sage, ich gehe da hin und da muss am Schluss das und das rauskommen. Ich wusste ja nicht, was rauskommen soll. Ich wusste nur, irgendwas darf anders werden. Und dann fragte mich die Trainerin, ja, und was ist der nächste Schritt? Und aus meinem tiefsten Inneren sage ich, ja, da muss ich kündigen. So. Gut. Das war so der eine Part. Und dann dachte ich natürlich, ja, fühlt sich jetzt ein bisschen komisch an in meiner Tradition der Sicherheit. Aber andererseits, wenn ich nicht glaube, dass es funktioniert, also ich muss mir selber glauben, dass es geht. Ich kann ja nicht alle anderen fragen, glaubst du, dass es geht? Und dann dachte ich, jetzt mache ich das einfach. Und dann habe ich an Weihnachten, nach der Weihnachtsfeier, habe ich meine Kündigung auf den Tisch gelegt.
Okay.
Ja.
Und wie hat dein Umfeld reagiert?
Gemischt. Wobei die Leute, die mich gut kennen, haben gesagt, ja, ich wusste immer, dass du dich selbstständig machst. War klar.
Ja, gut. Ist meistens so, dass die anderen das über einen selbst viel früher wissen als man selbst.
Ja, ja. Interessanterweise gab es in der Zeit, wo ich mich mit dieser Veränderung beschäftigt habe, kam von außen auch ganz interessante Angebote. Also ein Fachverlag für Fotografie in Deutschland, einer der großen damals, fragte, hast du nicht Lust, ein Buch über Fotografie zu schreiben? Hab ich gesagt, ja klar. Ich habe noch nie ein Buch geschrieben. Ich wusste nicht, was da auf mich zukommt, aber ich habe mal ja gesagt. Mhm. Naja, und dann habe ich halt irgendwann ein Buch geschrieben, fragte die Lektorin, rief dann irgendwann an, nachdem wir uns ein paar Mal getroffen haben und sie gefragt hat, ja, willst du nicht das oder das? Ich, ach nee, rief sie irgendwann donnerstags an und sagte, du, Montag haben wir die nächste Besprechung, da besprechen wir das Halbjahresprogramm vom nächsten halben Jahr und da würde ich gerne dein Exposé vorlegen von dem Buch. Kriegst das bis Montag hin? Habe ich gesagt, ja klar. So, ja. Und dann habe ich überlegt, was möchte ich denn schreiben? Hab dann so in meinem Bücherregal die Großen der Zunft stehen gehabt und dachte, und jetzt du, Museumsfotograf daneben, fühlt sich erstmal ein bisschen komisch an. Dann habe ich überlegt, ja, was macht denn für mich Fotografie aus? Und dann habe ich das reduziert, habe dann gedacht, ja, ich schreibe das, was mich beschäftigt, was das meine ist und nicht von etwas, von dem ich glaube, dass die anderen es gerne hätten. Und habe dann auch überlegt, was hätte mir damals als Anfänger gut getan, was hätte ich gerne für ein Buch gelesen. Und dann habe ich gedacht, naja, die meisten Fachbücher beschäftigen sich damit, dass dir jemand ein tolles Bild zeigt und dann stehen da ein paar technische Informationen daneben und dann sagst du, aha, toll. Und wenn das Landschaftsaufnahmen sind, dann sind die entweder aus Grönland oder aus der Sahara und das ist ja eine Gegend, wo ich mal behaupte, es ist relativ schwierig, schlechte Bilder zu machen. Weil es einfach schon toll ist. Und ich finde es spannend. Und so hieß dann auch das Buch. Also Bilder, wie man in seiner alltäglichen Umgebung tolle Bilder machen kann. Hm. Und das Buch hieß dann vom Alltäglichen zum Besonderen. Mhm. Und die Frage ist eigentlich, wie kann ich bei dem, was ich täglich sehe, die Essenz rausfinden und was Besonderes draus machen. Und das ist entweder für mich der entscheidende Augenblick, dass wenn es Mensch, Tier oder irgendwie Blätter im Wind, wenn da in der Bewegung irgendwas Besonderes ist, oder aber das Licht.
Wie kann ich aus dem, was ich tagtäglich sehe, das Besondere erkennen? Hast du gerade gesagt?
Ja.
Und am Anfang unseres Gesprächs hast du gesagt, dass die Kunst sozusagen darin besteht, den Sinn zum Vorschein zu bringen. Das Göttliche in allem.
Den Sinn, die Essenz, wie auch immer.
Also bist du dann nach 23 Jahren im Museum sozusagen wieder da angelangt, wo du warst?
Im Grunde ja. Ja, also wobei mich bei der Fotografie im Museum auch immer das Wesentliche interessiert hat. Mhm. Da ging es manchmal auch drum, oder wenn ich Gegenstände fotografieren musste, ging es darum, die aus einem unspektakulären Standpunkt, einer normalen Perspektive so darzustellen, dass wenn du beispielsweise für einen Katalog 50 Stühle fotografieren musst, dann ist eigentlich der Abstand immer gleich gewesen und du musst halt nur die Perspektive finden, wo du gleich siehst, aha, das unterscheidet dieses Teil von jenem. Mhm. Also da ging es auf eine andere Art immer um die Essenz, aber es ging nie um Effekte. Mhm.
Du hast deine Ausbildung gemacht in einem Beruf, wo du dich von Anfang an dafür begeistert hast. Also gesagt hast, das ist etwas, was mir Spaß macht. Weil wenn wir sagen, mit 15 Jahren schon die Berufung gefunden, und hast dann einen Beruf gemacht in einem Museum, der dir auch Spaß gemacht hat. Also es war tatsächlich das, was du letzten Endes, Fotograf ist Fotograf. Ja, also nicht, also du hast Bilder gemacht, sagen wir mal so.
Ja, ja, klar.
Hast das noch kombiniert mit sozusagen dem Aspekt der Sicherheit im Sinne von fester Anstellung, was bei freien Fotografen ja auch immer so die Frage ist, wo ist der nächste Auftrag etc. Und warst auch da drin 23 Jahre oder 22 oder 21 Jahre lang glücklich und hast aber selbst bei dir gespürt, irgendwann ist ein Moment da gewesen, wo du den nächsten Schritt sozusagen eine Weiterentwicklung machen musst, darfst, willst, sollst, kannst.
Ja.
Und dann hast du dich selbstständig gemacht, hast ein Buch geschrieben und was fotografierst du heute?
Vielleicht nochmal gerade einen Schritt zurück. Also neben dieser Anfrage nach dem Buch kam gleichzeitig eine Anfrage von einer großen Firma, die Videotrainings produziert.
Ja.
Video to Brain in Österreich. Und die haben gefragt, willst du ein Videotraining machen? Ich hatte keine Ahnung vom vor der Kamera stehen und habe natürlich gesagt, ja, klar, mache ich. Logisch. Und dann eben das gepaart mit der Unzufriedenheit auf der anderen Seite, habe ich gedacht, was muss noch passieren, damit ich diesen Schritt tue? Dann habe ich gesagt, nix. Also, tu den Schritt.
Also das heißt, die Anfrage für das Buch und die Anfrage für das Videotraining war, während du noch für das Museum gearbeitet hast?
Ja, natürlich. Das kam vorher.
Ach ja.
Das kam vorher.
Okay.
Ja, und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Mit eben, mein Plan war, ich schreibe ein Buch nach dem anderen und ich mache ein Videotraining nach dem anderen vielleicht. Aber Schwerpunkt dachte ich, ich schreibe und ich fotografiere. Mhm. Ich habe vorher schon immer neben dem Museumsjob Menschen fotografiert. Da in erster Linie größere Veranstaltungen. Und habe dann in der Zeit, nachdem ich mich selbstständig gemacht hatte, also erstmal das erste Buch fertig geschrieben. Das war sehr erfolgreich. Ich hatte viel Freude bei dem Schreiben des Buches. Habe dann gleich gesagt, ach, weil das Spaß gemacht hat, schreibe ich ein zweites. Da hatte ich keinen Spaß, da habe ich mich ein ganzes Jahr lang gequält. Es war furchtbar, irgendwie war ziemlich doof. Und das Buch war auch nicht erfolgreich. Mhm. Und dann dachte ich, ja, Bücher schreiben, ein bisschen doof. Über das zweite Buch, interessanterweise, das war nicht erfolgreich, das hatte einen coolen Titel, hat eine große Fachzeitschrift angefragt, ob ich nicht Bock hätte, für die ab und zu schreiben. Das mache ich jetzt immer noch. Und Videotrainings habe ich in den 7 Jahren 30 Stück produziert.
Wow.
Zum Thema Fotografie. Mhm. Ganz unterschiedliche Sachen. Und beim Fotografieren hat sich was ganz Spannendes, für mich spannend rauskristallisiert. Nach 3 Jahren Selbstständigkeit habe ich gemerkt, ich habe ein Händchen dafür, Porträts zu machen. Was ich vorher nie gedacht hätte, ich habe lieber Menschen aus Distanz beobachtet, geguckt, wo ist die Situation, wo springt bei einer Tagung der Funke von einem auf den anderen über, was ist da an Aktion. Das fand ich spannend und plötzlich habe ich gemerkt, weil ich eben immer mal wieder auch in Firmen Leute fotografieren musste, von 10 Leuten ist es 5 und völlig egal, ob sie fotografiert werden und bei den anderen 5 ist es für einen so, dass er am liebsten gar nicht dabei sein will, wenn das Foto von ihm gemacht wird und die anderen haben graduell, fühlen sich auch mehr oder weniger unwohl. Und da habe ich festgestellt, dass ich ein Händchen habe, den Menschen ja zu helfen, dass sie ein gutes Gefühl vor der Kamera haben und dass sie ein gutes neues Bild von sich bekommen. Mhm. Und das ist das, also die 2 Standbeine, einerseits große Tagung, Kongresse, Konferenzen, das ist das eine. Und das andere ist das neue Bild von einem Menschen, der auch sich bislang hat vielleicht nicht gerne fotografieren lassen.
Was glaubst du, warum es sich manche Menschen nicht gerne fotografieren lassen?
Glaubenssätze. Also ich bin zu dick, zu alt, zu groß, zu klein, hab die große Ohren, große Nase. Meine Augen sind was weiß ich was.
Von mir gibt's keine schönen Bilder?
Ja, das sicher auch. Es gibt aber auch meine Beobachtung, wenn Kinder oder wenn Menschen in ihrer Kindheit von wohlmeinenden Eltern gesagt bekommen, jetzt guck doch mal richtig beispielsweise. Dann lernt ja das Kind, dass es gesagt, komm, jetzt guck mal richtig, dann lernt es, dass es offensichtlich auch falsch gucken kann. Mhm. Also es gibt einen Unterschied zwischen falsch und richtig und das Außen sagt dir, was richtig ist. Also es wird nicht mehr, dein Gefühl für richtig ist nicht mehr in dir verortet, sondern im Außen. Das hat zur Folge, dass wenn ein Mensch zum Fotografen kommt, dass der Mensch, der porträtiert wird, den Fotografen sagt, was muss ich machen? Was in meiner Welt völlig irrwitzig ist, weil ein Porträt von dir hat ja etwas mit dir zu tun und nicht mit meiner Fähigkeit, dir zu sagen, was du jetzt machen sollst. Also dann sind wir wieder bei den Bildern wie früher, dass ich sage, jetzt stütz mal das auf und mach mal so. Und dann
ja, bisschen weiter nach links, bisschen nach
ja, weit so,
zurück.
Genau.
Nein, und, das andere links.
Und weiter atmen. Und,
genau, und weiter atmen.
Und dann kommst du dir, du fühlst dich völlig unwohl, aber weil manche Menschen einfach so irritiert sind, weil sie das so im Ohr haben, ich bin falsch oder das ist so oder... Natürlich gibt's auch dann Menschen im Außen oder wenn ein Kind oft gehört hat auf dem Foto, nee, das ist aber nix. Und das machst du bei einem Kind 3-4 Mal, dann sagtest du beim 5. Mal nicht, ah, endlich eine Kamera, was muss ich machen? Mhm. Sondern dann verknüpft es ja Kamera mit Scheißgefühl hinten nach.
Mhm.
Ja, und dann brauchen die Menschen plötzlich ein schönes Bild von sich.
Mhm.
Sind völlig verspannt und wenn der Fotograf dann noch sagt, und du kommst zum Fotografen, fühlst dich doof, weil du ja diese Vorgeschichte hast, und dann sagt der Fotograf noch, jetzt lächel mal.
Mhm.
Da kann nicht wirklich was bei rauskommen in meiner Welt.
Mhm.
Zumal sich die Ausbildung der Porträtfotografen oder die Beschäftigung mit Porträtfotografie, wenn man sich Fachliteratur anguckt, beschäftigt sich in erster Linie damit, wie ist die Technik, welche Kamera brauche ich, welche Brennweite, was muss ich da einstellen und wie ist das Licht, wenn ich Lampen habe. Die beschäftigt sich aber nicht damit, was ist denn das für ein Wesen, was mir da gegenüber sitzt? Was ist denn das für einer? Und was unterscheidet dich von den anderen, die da sitzen? Und was macht dich einzigartig? Und was ist deine Qualität? Sondern da geht's halt mehr auch darum, machst du mal ein bisschen so und jetzt wackel noch mit dem Ohr und dann ist es schön. Also, ja.
Und das wieder dieser Satz mit schön in Namibia kann jeder schöne Bilder machen, ja?
Ja.
Aber find mal hier schöne Bilder. Wahnsinn. Wie geht's jetzt weiter mit dir? Was machst du? Was können wir von dir erwarten? Du machst weiterhin
alles.
Fotos? Alles. Von dir ist alles zu erwarten.
Von mir ist grundsätzlich alles zu erwarten, ja, und es geht gut weiter.
Und oh. Bingo! Michael, ja. Dann sag ich an dieser Stelle jetzt erstmal herzlichen Dank für dein Glückfinder-Interview, für deine Geschichte, die du mit uns geteilt hast, wie das war, vom Museumsfotograf zum Porträtfotografen. Ich bin sehr froh, dass du es mir erzählt hast. Für mich ist es immer spannend, rauszubekommen oder mitzubekommen, wie Menschen ihre Berufung gefunden haben, wie früh oder wie spät. Und bei dir ist es jetzt ein schönes Beispiel, dass du schon relativ früh wusstest und es sich dann einfach in verschiedenen Ausprägungen noch gezeigt hat und sich weiterentwickelt hat. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, weil ich deine Bilder kenne, dass wir von dir noch, wie du gesagt hast, ganz, ganz viel erwarten können. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Jetzt habe ich für dich noch die Glückfinder-Fragen vorbereitet.
Oh ja.
Ach nee, komm. Ne, komm, komm, Michael, ne, komm, du kannst ja auswendig.
Nee,
du hast dich doch nicht vorbereitet.
Natürlich habe ich mich vorbereitet. Frag, komm.
Michael.
Andreas.
Was bedeutet glücklich sein für dich?
Ganz viele verschiedene Sachen. Das ist keine Frage, auf die es eine Antwort gibt, weil ich glaube, dass Glück für mich sehr verschieden ist. Das kann immer wieder anders sein. Es gibt nicht, glücklich ist ein Ding und fertig. Wenn ich nur eins nennen dürfte, würde ich sagen, glücklich sein ist, dass ich selbst bin.
Okay. Was glaubst du, wer ist für dein Glück verantwortlich?
Ich.
Spielst du Lotto?
Nein.
Macht Geld glücklich?
Ich glaube, dass Geld ein Katalysator ist. Ich glaube, dass wenn du ohne Geld nicht glücklich bist, dann hilft das Geld nicht beim Glücklichsein. Ich glaube, das ist das verstärkt, was in dir angelegt ist.
Das stimmt. Das stimmt, glaube ich auch. Würdest du bitte den Satz vervollständigen? Ich bin glücklich, weil
ich jetzt hier bin.
Sehr gut. Und die letzte Frage. Gibt es irgendwelche Bücher oder Podcasts oder sonstige Dinge, die du gerne empfehlen möchtest?
Ja. Es gibt ein
Buch. Die Zettel.
Jetzt kommen. Na, es gibt ein Buch, was mich sehr beeindruckt hat, von James Hilton, Der verlorene Horizont.
Mhm.
Eine Geschichte, von der ich bis heute nicht weiß, ob sie erfunden ist oder war, was auch völlig wurscht ist. Und es geht da am Beispiel einer Flugzeugentführung, geht es auch um das Geheimnis der ewigen Jugend. Und da werden vier Leute entführt in ein Kloster im Himalaya und es stellt sich raus, dass einer der vier, die entführt werden, der soll der Nachfolger des Abtes werden, der schon, ich weiß nicht, irgendwie zwischen 200 und 400 Jahre alt ist. Irgendwie sowas. Und einer der anderen, die entführt worden sind, das ist wohl ein Straftäter und der ist ganz froh, dass er da mal irgendwie aus dem Schussfeld raus ist und dass er da jetzt in Sicherheit ist. Und die stellen dann irgendwie den Mönchen auch mal die Frage, sagt mal, was ist denn das Geheimnis? Warum werdet ihr denn so alt? Was habt ihr irgendein Pulver? Nehmt ihr ein Kraut? Raucht ihr was oder sonst was? Und dann sagt er, nee, das ist ganz anders. Das Geheimnis unserer Altersmäßigung. Wir sind mäßig fleißig, wir sind aber auch mäßig faul. Wir sind mäßig keusch, wir sind auch mäßig unkeusch. Und das in dieser ganzen Geschichte, ich fand das großartig. Also das Glück nicht eine Frage von immer größer, immer schneller, immer weiter ist oder Lebensqualität. Es muss nicht das Schnellste, das Größte sein oder es muss nicht immer mehr werden, sondern das ist ein völlig anderes Konzept von gutem Leben. Das fand ich beeindruckend. Und dann gibt es noch ein Buch von Sri Salami. Das Buch heißt Glückskekse aus dem Universum. Mhm. Das finde ich ganz großartig. Mhm. Es ist lustig geschrieben mit sehr viel ernstem Hintergrund. Mhm. Ein dünnes Buch, sehr köstlich. Mhm. Und immer wieder sind mir Texte begegnet und das, was du vorhin gesagt hast, dass ich mein Glück oder eine Idee meines Glücks schon relativ früh gefunden habe, so habe ich auch Texte, die mich sehr geprägt haben, schon relativ früh gefunden und entdecke sie jetzt irgendwie über 30 Jahre später mal wieder. Und einer davon ist einer, der, wie ich finde, die Idee des Lebens aus meiner Sicht gut widerspiegelt. Ich glaube eigentlich, dass wir hier auf der Welt sind wie in so einem Kinderparadies. Wir sind eingeladen und dürfen spielen und dürfen Spaß haben. Und ich finde die Vorstellung mancher Menschen, die sagen, man muss sich unbedingt mit den grauenhaften Seiten des Lebens beschäftigen, das wäre so, wie wenn einer aus dem Kinderparadies rauskommt und sagt, hör mal du, da hat jemand die blauen Bälle geklaut und ich habe das gefilmt und ihr müsst euch das alle angucken. Finde ich irgendwie, ist nicht so meine Idee von Welt. Ich denke, wir sind hier, weil wir Spaß haben dürfen, weil wir uns freuen dürfen und weil alles, was da ist, schön sein kann, wenn wir es so betrachten wollen. So, das lehrt mich ja auch die Fotografie, dass wenn ich etwas sehe und es gefällt mir nicht, dann kann ich meinen Standpunkt wechseln und das Gleiche aus einer anderen Perspektive betrachten. Und wenn ich woanders hingehe, dann sehe ich das Gleiche, aber es sieht anders aus. Mhm. Das finde ich spannend. Und jetzt der Text von Lothar Zenetti, am Ende die Rechnung. Am Ende die Rechnung. Einmal wird uns gewiss die Rechnung präsentiert. Für den Sonnenschein und das Rauschen der Blätter, die sanften Maiglöckchen und die dunklen Tannen. Für den Schnee und den Wind, den Vogelflug und das Gras und die Schmetterlinge. Für die Luft, die wir geatmet haben und den Blick auf die Sterne. Und für all die Tage, die Abende und die Nächte. Einmal wird es Zeit, dass wir aufbrechen und bezahlen. Bitte die Rechnung. Doch wir haben sie ohne den Wirt gemacht. Ich habe euch eingeladen, sagt der, und lacht, soweit die Erde reicht. Es war mir ein Vergnügen.
Der ist gut, ja. Der ist gut.
Ja, und der hat sich seit über 30 Jahren nichts dran geändert. Ich finde das nach wie vor großartig und denke, so ist es gedacht.
So ist Leben gedacht. Das stimmt. Michael, wenn sich jemand mit dir in Verbindung setzen kann, wie kann er das tun? Wo findet man dich im Internet?
Auf meiner Website www.jordanfotograf.de, in einem Wort geschrieben und der Fotograf mit F vorne und hinten.
Okay. Wichtig, dass du das sagst.
Ja, das ist wichtig. Ja.
Ich werde auf die Seite verlinken, ich werde auf deine Büchertipps verlinken. Ich habe noch ein Geschenk für dich dabei, das ist das Glückfinderbuch, das ich dir gleich geben werde. Das gebe ich dir, wenn wir unten sind.
Dankeschön.
Und ich sag ganz, ganz herzlichen Dank für dein Glückfinder-Interview, auch für den schönen Text, den du rausgesucht hast. Vielen, vielen, vielen Dank. Es war mir eine Ehre und ich bin sehr, sehr froh, dass du mir das Interview gegeben hast und dass du als Fotograf bis jetzt die Glückfinder-Tage mit begleitet hast. Vielen, vielen, vielen Dank, Michael.
Es war mir ein Vergnügen. Ich danke dir, Andreas.
Bis dann. Tschüss.
Das war der Glückfinder-Podcast. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes oder über Ihre Weiterempfehlung dieses Podcasts. Sollten Sie selbst Ihr Glück gefunden haben oder Kontakt zu mir aufnehmen wollen, schreiben Sie mir bitte eine E-Mail an andreas@glückfinder.com. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf unser nächstes Wiederhören und wünsche Ihnen bis dahin viel Glück. Ihr Andreas Gregori.